Heute hat Goschenhofer das letzte geschickt, sagte Frau von Briest, als sie wie gewöhnlich in Front des Seitenflügels mit Effi am Arbeitstische saß, auf dem die Leinen- und Wäschevorräte beständig wuchsen, während der Zeitungen, die bloß Platz wegnahmen, immer weniger wurden. »Ich hoffe, du hast nun alles, Effi. Wenn du aber noch kleine Wünsche hegst, so musst du sie jetzt aussprechen, womöglich in dieser Stunde noch. Papa hat den Raps vorteilhaft verkauft und ist ungewöhnlich guter Laune.« »Ungewöhnlich? Er ist immer in guter Laune.« »In ungewöhnlich guter Laune«, wiederholte die Mama. »Und die muss benutzt werden. Sprich also. Mehrmals, als wir noch in Berlin waren, war es mir, als ob du doch nach dem einen oder anderen noch ein ganz besonderes Verlangen gehabt hättest.« »Ja, liebe Mama, was soll ich da sagen? Eigentlich habe ich ja alles, was man braucht. Ich meine, was man hier braucht. Aber da mir's nun mal bestimmt ist, so hoch nördlich zu kommen, ich bemerke, dass ich nichts dagegen habe. Im Gegenteil, ich freue mich darauf, auf die Nordlichter und auf den helleren Glanz der Sterne. Da mir's nun mal so bestimmt ist, so hätte ich wohl gern einen Pelz gehabt.« »Aber Effi, Kind, das ist doch alles bloß leere Torheit. Du kommst ja nicht nach Petersburg oder nach Archangelsk.« »Nein, aber ich bin doch auf dem Wege dahin.« »Gewiss, Kind, auf dem Wege dahin bist du. Aber was heißt das? Wenn du von hier nach Nauen fährst, bist du auch auf dem Wege nach Russland. Im Übrigen, wenn du's wünschst, so sollst du einen Pelz haben. Nur, das lass mich dir im Voraus sagen. Ich rate dir davon ab. Ein Pelz ist für ältere Personen. Selbst deine alte Mama ist noch zu jung dafür. Und wenn du mit deinen 17 Jahren in Nerz oder Marder auftrittst, so glauben die Kessiner, es sei eine Maskerade.« Das war am 2. September, dass sie so sprachen. Ein Gespräch, das sich wohl fortgesetzt hätte, wenn nicht gerade Sedantag gewesen wäre. So aber wurden sie durch Trommel und Pfeifenklang unterbrochen. Und Effi, die schon vorher von dem beabsichtigten Aufzuge gehört, aber es wieder vergessen hatte, stürzte mit einem Male von dem gemeinschaftlichen Arbeitstische fort und an Rondell und Teich vorüber auf einen kleinen, an die Kirchhofsmauer angebauten Balkon zu dem 6 Stufen, nicht viel breiter als Leitersprossen, hinaufführten. Im Nu war sie oben. Und richtig, da kam auch schon die ganze Schuljugend heran. Janke gravitätisch am rechten Flügel, während ein kleiner Tambourmajor weit voran an der Spitze des Zuges marschierte, mit einem Gesichtsausdruck, als ob ihm obläge, die Schlacht bei Sedan noch einmal zu schlagen. Effi winkte mit dem Taschentuch, und der Begrüßte versäumte nicht, mit seinem blanken Kugelstock zu salutieren. Eine Woche später saßen Mutter und Tochter wieder am alten Fleck, auch wieder mit ihrer Arbeit beschäftigt. Es war ein wunderschöner Tag. Der in einem zierlichen Beet um die Sonnenuhr herumstehende Heliotrop blühte noch, und die leise Brise, die ging, trug den Duft davon zu ihnen herüber. »Ach, wie wohl ich mich fühle«, sagte Effi, »so wohl und so glücklich. Ich kann mir den Himmel nicht schöner denken. Und am Ende, wer weiß, ob sie im Himmel so wundervollen Heliotrop haben.« »Aber Effi, so darfst du nicht sprechen. Das hast du von deinem Vater, dem nichts heilig ist, und der neulich sogar sagte, Niemeyer sähe aus wie Lot. Unerhört. Und was soll es nur heißen? Erstlich weiß er nicht, wie Lot ausgesehen hat, und zweitens ist es eine grenzenlose Rücksichtslosigkeit gegen Hulda. Ein Glück, dass Niemeyer nur die einzige Tochter hat. Dadurch fällt es eigentlich in sich zusammen.«